Das heißt, Wach- oder so Halbschlafphase sind durchaus mehrfach in einer Nacht auch normal?
Ja, also wir wachen bis zu 30 Mal pro Nacht auf.
Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal sprechen wir darüber, wie wir gut schlafen und morgens besser aus dem Bett kommen. Zu Gast ist die Schlafforscherin Christine Blume. Manchmal liege ich nachts da und kann einfach nicht mehr schlafen, weil mir irgendwas durch den Kopf geht und mich ins Grübeln bringt. Und in anderen Nächten reißen mich dann meine Kinder aus dem Schlaf. Es ist auf jeden Fall selten geworden, dass ich morgens richtig erholt aufwache. In Deutschland leiden angeblich 6 Millionen Menschen unter schlechtem Schlaf. Zumindest hat das eine aktuelle Befragung der Krankenkasse Barmer ergeben. Auch die Google-Suchanfragen deuten darauf hin, dass viele von uns nachts schlecht zur Ruhe kommen. Zum Jahresbeginn wurden die Begriffe Schlafstörung und Einschlafen so häufig gesucht wie nie zuvor. Was können wir also tun, um besser ein- und durchzuschlafen? Wie starten wir wacher in den Tag? Und lässt sich Schlaf gut nachholen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Christine, Schlaf ist eine wichtige Säule für unsere Gesundheit. Ich glaube, diese Erkenntnis hat sich so langsam auch durchgesetzt. Aber was bewirken denn zum Beispiel schon so ein paar schlaflose Nächte?
Ja, also ich meine, das, was wahrscheinlich alle von uns schon erlebt haben, ist einfach, man wird müde. Also man wird müde bis sehr müde. Die Aufmerksamkeit, die lässt auch so ein bisschen nach. Man hat so vielleicht sowas wie Sekundenschlaf oder so kleine Aussätze. Also die Aufmerksamkeit wird insgesamt so ein bisschen instabil. Das Unfallrisiko steigt und auch so das Arbeitsgedächtnis leidet. Man empfindet sich vielleicht als vergesslich. Die Stimmung wird schlechter. Manche werden auch reizbarer. Gibt da insgesamt so ein bisschen so einen negativen Bias. Alles schaut nicht mehr so durch die rosarote Brille aus, sondern vielleicht eher alles so ein bisschen trüb. Genau, das sind so die Effekte, die man da relativ konsistent auch findet.
Okay, also Schlafmangel ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch psychisch, aber es klingt jetzt nicht so, als ob er direkt schon größere gesundheitliche Auswirkungen hat oder ja, werden wir auch schon nach wenigen Tagen mit schlechtem Schlaf anfälliger für Infekte. Die Erkältungssaison ist ja noch nicht vorbei. Ist Schlaf da eine wichtige Präventionsmaßnahme?
Ja, also Schlaf ist auch ganz wichtig für das Immunsystem. Da gibt's so in zwei Richtungen auch Effekte. Also einerseits merkt man zum Beispiel, wenn man krank wird, dass man dann das Bedürfnis hat, mehr zu schlafen. Das ist eine ganz natürliche Funktion des Körpers und unterstützt das Immunsystem. Und das Gleiche gilt natürlich auch andersrum. Also wenn man jetzt zu wenig schläft, natürlich je mehr oder auch je länger, desto stärker sind die Auswirkungen, dann kann sich das auch aufs Immunsystem niederschlagen. Also man findet beispielsweise in Studien, wo man dann auch Probandinnen und Probanden so Schnupfenviren in die Nase gesprüht hat.
Oha.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich da mitmachen würde, aber da findet man eben, dass diejenigen, die weniger schlafen, dann auch tatsächlich eher einen Schnupfen daraufhin entwickeln, als diejenigen, die ausreichend geschlafen haben.
Also in der Erkältungssaison nicht jede Nacht durchmachen.
Wäre ganz klug.
Ich glaube, dass Schlaf auch mal besser, mal schlechter ist, das haben wir alle schon erlebt. Aber ab wann spricht man denn eigentlich von so einer echten Schlafstörung?
Ja, das ist ganz wichtig. Also ich unterscheide immer ganz gerne so zwischen Schlafproblemen und Schlafstörungen. Und Schlafprobleme, wie du gesagt hast, das erlebt jeder und jede von uns mal. Das ist auch ganz normal. Das ist jetzt im Endeffekt erstmal auch nichts, wo man sich Sorgen machen muss. Wichtig ist einfach, dass es dann auch zum Beispiel, wenn ein großer Stressfaktor im Beruf, im Alltag, in der Familie dann auch wieder wegfällt, dass sich dann der Schlaf auch wieder normalisiert. Von der Schlafstörung, also insbesondere eben einer Insomnie, Ein- und oder Durchschlafstörung, mit auch einer entsprechenden Tagesbelastung. Da sprechen wir darüber, wenn das mindestens 3-mal pro Woche auftritt und auch über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen. Und ich denke, ja, das ist immer auch so ein guter Punkt, wo man dann mal überlegen kann, wäre es vielleicht sinnvoll, mir zu überlegen, was ich daran auch ändern kann.
Wie viele Menschen sind denn wirklich von so einer Schlafstörung betroffen?
Also bei Schlafproblemen, da sprechen wir so von 25-30%, je nach Studie. Und von der Insomnie, eben als Schlafstörung, da spricht man so von 7-10%. Ungefähr ein Drittel derjenigen, die Schlafprobleme haben, die haben wirklich eine Insomnie.
Wir durchlaufen ja in jeder Nacht mehrfach einen Schlafzyklus, der knapp 1,5 bis 2 Stunden dauert. Wie sieht so ein gesunder Schlafzyklus aus?
Also ein gesunder Schlafzyklus beginnt eben mit dem Einschlafen. Schon das ist ja für manche auch ein Problem, dass sie eben nicht gut einschlafen können. Und dann kommen wir erst in den leichten Schlaf und dann auch in den tiefen Schlaf. Wobei der Tiefschlaf, der befindet sich eigentlich eher so nur in der ersten Nachthälfte. In der zweiten Nachthälfte finden wir keinen Tiefschlaf mehr. Also die Schlafzyklen entwickeln sich auch im Lauf der Nacht. Und nach dem Tiefschlaf, da kommt dann meistens der REM-Schlaf, kommt vom Englischen Rapid Eye Movement, ist charakterisiert durch schnelle Augenbewegungen und wir sind gelähmt. Und das ist, was man am meisten, woran man sich auch erinnern kann dann manchmal, ist, der REM-Schlaf ist assoziiert mit besonders lebhaften und bizarren Träumen. Ja, und dann wacht man vielleicht kurz auf, man kann auch mal zwischendurch natürlich aufwachen und dann beginnt der nächste Zyklus wieder mit Leichtschlaf, vielleicht Tiefschlaf, REM-Schlaf und so setzt sich das im Laufe der Nacht eben fort.
Das heißt, Wach- oder so Halbschlafphase sind durchaus mehrfach in einer Nacht auch normal?
Ja, also wir wachen bis zu 30 Mal pro Nacht auf. Viel, viel öfter als das, was wir wirklich erinnern. Also die meisten gesunden Schläferinnen und Schläfer erinnern sich vielleicht an 0 bis 3 Mal. Vielleicht würden wir schon sagen, 4, 5 Mal ist irgendwie eine schlechte Nacht, aber tatsächlich wachen wir viel häufiger auf.
Also dieses Ziel durchschlafen, das ist eigentlich gar nicht möglich.
Naja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man sich anschaut. Also wenn man jetzt sagt, durchschlafen und das anhand einer Messung im Schlaflabor auch bestimmt und sagt, naja, da ist jemand so und so oft aufgewacht, dann ist das natürlich eigentlich kein richtiges Durchschlafen. Aber man muss auch sehen, eine Durchschlafstörung, also dann, wenn es eben belastend wird, davon sprechen wir erst dann, wenn jemand sich eben auch dadurch belastet fühlt. Und das heißt, wir bewegen uns bei Durchschlafstörungen, auch bei Einschlafstörungen oder eben der Insomnie, in einem ganz subjektiven Bereich. Es gibt da kein Kriterium, wie oft man bewusst aufgewacht sein muss, um von einer Durchschlafstörung zu sprechen, sondern das reicht aus, wenn Patientinnen und Patienten kommen und sagen, ich wache auf, ich habe Probleme wieder einzuschlafen und das belastet mich.
Und was ist, wenn man nachts irgendwie aus dem Schlaf gerissen wird, weil das Kind weint, weil man vielleicht 3 Bier zu viel getrunken hat am Vorabend oder aufs Klo muss, zerstört das irgendwie den Schlafrhythmus, den Schlafzyklus?
Ja, also es bedeutet jetzt nicht, dass man nicht auch da dann wieder einsetzen kann. Bei Alkohol muss man natürlich ganz generell sagen, Alkohol hilft zwar beim Einschlafen, aber stört insgesamt den Schlaf. Also Alkohol und richtig guter Schlaf, das schließt sich eigentlich fast aus. Bei Kindern ist es natürlich manchmal dann auch so, wenn man sich dann kümmern muss, dann kann man nicht direkt wieder einschlafen. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man insgesamt weniger schläft, weil man ja auch wieder Zeit benötigt, um einzuschlafen oder auch Zeit verloren geht einfach dadurch, dass man sich ums Kind kümmert. Was man aber auch sagen muss, ist, dass zum Beispiel bei einer Insomnie, von einer Insomnie, Ein- und einer Durchschlafstörung sprechen wir nur, wenn eigentlich eine ausreichende Möglichkeit da wäre, um zu schlafen. Das heißt, wenn jetzt eben ein Kind dafür sorgt, dass der Schlaf immer wieder unterbrochen ist, dann spricht man da nicht zwangsläufig von einer Insomnie.
Dass wir 8 Stunden pro Nacht schlafen müssen, ist ein Mythos, das weiß ich, aber wie viel Schlaf brauchen wir eigentlich und wovon hängt das ab? Ist wahrscheinlich auch individuell, oder?
Genau, also die individuell benötigte Schlafdauer, die ist unterschiedlich. Man sagt immer, 7 bis 9 Stunden Schlaf ist gut oder ist ausreichend für gesunde Erwachsene. Die meisten landen halt irgendwie bei 8 in der goldenen Mitte. Aber wie gesagt, da gibt es eine gewisse Variabilität. Und ich sage auch immer, es gibt halt auch irgendwie nichts, was es nicht gibt. Also es gibt auch Menschen, die können dauerhaft mit nur 5 Stunden Schlaf auskommen, bleiben trotzdem gesund und fühlen sich am Morgen, wenn sie aufwachen, erholt. Die schlafen vielleicht dann einfach ein bisschen effektiver als so der Durchschnittsschläfer oder die Durchschnittsschläferin.
Also wenn ich mich erholt genug fühle, wenn ich mich ausgeschlafen genug fühle, heißt das auch automatisch, dass ich genug Schlaf bekommen habe?
Ja, würde ich schon sagen, genau. Also die Frage, was ist guter Schlaf? Da sage ich immer ganz gerne, das ist, wenn man am Morgen aufwacht und sich erfrischt und erholt und bereit für den kommenden Tag fühlt und das Gefühl hat, ich habe ausreichend und gut geschlafen.
Ist das eigentlich auch so das Wichtigste, dass wir darauf achten, fühlen wir uns erholt genug oder welche Möglichkeiten habe ich sonst noch herauszufinden, ob ich wirklich genug geschlafen habe oder nicht? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn Leute mir sagen, sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen, denke ich, eher unwahrscheinlich.
Ja, genau. Ich glaube, das wichtigste Kriterium ist wirklich dieses, ich fühle mich am Morgen erholt. Wenn ich das nicht tue und das häufig auftritt, sollte man überlegen, okay, woran liegt es? dann kann natürlich eine Untersuchung im Schlaflabor hilfreich sein oder einfach mal Schlafmediziner, Schlafmedizinerin oder auch die Hausärztin als erste Ansprechpartnerin mal ansprechen. Manche Menschen benutzen dann auch so Gadgets, um den Schlaf zu messen, zumindest um eine erste Idee zu bekommen. Die sind meistens nicht so genau natürlich wie eine Schlaflaboranalyse, aber können für eine erste Orientierung auch hilfreich sein. Jetzt hast du gerade auch so einen Fall geschildert von, ich habe gar nicht geschlafen und du glaubst es nicht so richtig oder kannst es nicht so richtig glauben. Ja, das geht mir genauso. Also ich sehe auch manchmal Patientinnen und Patienten, die dann sagen, also ich habe gar nicht geschlafen oder ich habe 4 Stunden zum Einschlafen gebraucht. Das ist das Gefühl und das ist auch ja in dem Moment tatsächlich valide. Also genau so wird es wahrgenommen und auch damit arbeiten wir natürlich erstmal, auch wenn man sagen muss, es ist unwahrscheinlich, dass jemand jetzt, außer man hat Party gemacht und die Nacht durchgemacht, dass man gar nicht geschlafen hat. Und es ist teilweise auch charakteristisch bei Menschen, die unter einer Insomnie leiden, dass Schlaf stattfindet, der aber nicht als Schlaf wahrgenommen wird.
Wer gut schläft, kann machen, was er oder sie will. Das hat mir der Schlafforscher Albrecht Forster mal hier im Podcast gesagt. Mhm. Ich schlafe leider seit langem immer wieder schlecht, aber es gibt ja wahnsinnig viele mögliche Ursachen dafür. Also Wie bekommen wir denn heraus, was bei uns dahinter steckt?
Ja, also ich glaube, man kann das in vielen Fällen schon herausfinden oder zumindest Hypothesen anstellen, die man dann ja auch testen kann. Ich stimme da auch mit Albrecht Forster vollkommen tatsächlich überein, was er da sagt. Ich glaube, wenn jemand gut schläft, dann sollte man sich auch keine Sorgen darum machen. So never change a running system. Ich glaube, ich würde aber da auch nochmal einhaken und ich glaube, wir sind häufig, wenn wir überlegen, woran es denn liegt, dass wir vielleicht nicht so gut schlafen oder der Schlaf nicht erholsam ist, dann sind wir häufig total auf den Abend und die Nacht fokussiert. Wir fragen uns, was ist denn vor dem ins Bett gehen passiert? Was habe ich da gemacht? Habe ich was gegessen? Habe ich den falschen Film geschaut? Habe ich überhaupt mein Handy benutzt? Da sagen doch alle immer, soll ich nicht machen. Aber was wir, glaube ich, verstehen müssen, ist, dass auch der Tag durchaus schon relevant ist für den Schlaf. Also so etwas wie Stress. Also Stress ist der größte Feind des Schlafes. Wenn ich im Alltag ganz viel Stress habe, vielleicht auch keine Zeit, um meinen eigenen Gedanken ein bisschen Raum einzuräumen. Wenn ich den ganzen Tag nur in einem dunklen Raum verbringe und meiner inneren biologischen Uhr über das Tageslicht keinen starken Impuls gebe. Das sind auch alles Faktoren, die dann dafür sorgen können, dass es in der nächsten Nacht nicht gut klappt mit dem Schlafen. Und insofern, glaube ich, gilt auch, guter Schlaf beginnt eigentlich schon am Tag.
Also Erholung ist wichtig oder den eigenen Gedankenraum zu geben. Du selber sagst auch, Tageslicht ist ein natürliches Schlafmittel. Mhm. Wie wirkte sich das denn auf unseren Körper aus, dass es den Nachtschlaf so beeinflussen kann? Ich dachte eigentlich immer so, Tageslicht ist ein guter Wachmacher.
Ja, Tageslicht macht wach, aber es geht tatsächlich um den Kontrast. Also ich vergleiche das manchmal gern, ich lebe in der Schweiz und ich mag die Berge sehr gern und ich sage manchmal so, der Kontrast zwischen Tag und Nacht sollte sein wie so ein Hochgebirge und nicht wie so ein abgeflachtes Mittelgebirge. Also unsere innere Uhr, die ja auch sehr wichtig ist für den Schlaf, die liebt Kontraste. Sie liebt Dunkelheit in der Nacht, aber sie liebt eben auch Tageslicht und das hat man in Studien immer wieder gefunden. Mehr Tageslicht führt dazu, dass ich zum Beispiel am Abend früher müde werde, insgesamt müder werde und dass der Körper auch, da sind wir jetzt wieder beim Tiefschlaf, dass der Körper auch mehr Tiefschlaf produziert. Und insofern ist Tageslicht in Kontrast mit der Dunkelheit eben sehr wichtig, auch für einen guten Schlaf.
Okay, heißt es dann auch, dass wir direkt nach dem Aufwachen am besten gleich Tageslicht sehen sollten und möglichst dann irgendwann Richtung Abend wieder weniger Tageslicht sehen sollten? Oder an welchen Zeitpunkt ist es dann besonders entscheidend, wenn du von so einem Gebirge sprichst?
Ja, wir sollten einerseits versuchen, einfach im Tagesverlauf möglichst viel Tageslicht zu bekommen. Schon das kann helfen. Aber unsere innere biologische Uhr ist so an den Randzeiten, also zu Beginn des Tages und zum Ende des Tages, besonders sensibel gegenüber den Einflüssen von Licht. Viele werden das wahrscheinlich gehört haben, dass man immer sagt, am Abend, man soll so einen Nachtschichtmodus nehmen im Handy, man soll insgesamt versuchen, dass man nicht zu viel Licht bekommt, zu viel Screentime auch beispielsweise hat. Das liegt daran, dass sonst das Licht der inneren Uhr wie so ein bisschen vorgaukelt, dass es eigentlich noch gar nicht Zeit ist zu schlafen, dass es eigentlich noch Tag ist und Zeit aktiv zu sein. Und umgekehrt hat Tageslicht am Morgen natürlich auch diese Eigenschaft und macht uns aber dadurch wach. Es wurde auch wiederholt gezeigt in Studien, dass Tageslicht insbesondere am Morgen die Stimmung verbessert und Was dazu kommt, ist auch noch eben, es hat auch einen Effekt auf unsere innere biologische Uhr. Und Licht am Morgen sorgt dafür, dass wir am nächsten Abend hoffentlich etwas früher müde werden und damit auch vielleicht etwas mehr Schlaf bekommen, wenn wir eben auch früher einschlafen können.
Können Tageslichtlampen denselben Effekt erzielen?
Ja, also ich empfehle immer die Sonne, also das Sonnenlicht, das natürliche Tageslicht zu nutzen. Das ist einfach umsonst. Und wenn man es mit einem Spaziergang verknüpft, dann hat man vielleicht auch noch andere positive Effekte. Aber gerade in den dunklen Wintermonaten kann das natürlich auch sein, dass ich morgens gar nicht genügend Tageslicht habe, weil die Sonne einfach noch nicht aufgegangen ist. Und dann kann so eine Tageslichtlampe mit 10.000 Lux, die kann da durchaus dann auch ein adäquater Ersatz sein, ja.
Okay, also wenn wir nachts besser schlafen wollen, auf jeden Fall am Tag viel Tageslicht sehen, Raum für Gedanken zulassen, was bei einem Spaziergang gut möglich ist. Und da ist dann ja auch noch Bewegung dabei, ne? Das ist wahrscheinlich auch noch ein förderlicher Faktor.
Genau. Auch Bewegung ist etwas, das sich positiv auf den Schlaf auswirkt, ja.
Okay, und was können wir dann am Abend Sinnvolles machen? Wir sprechen ja tatsächlich oft über Einschlafroutinen.
Aber ich glaube, auch das ist sehr individuell. Also ich würde da einfach mal einladen, zu überlegen, was tut mir denn am Abend gut? Also ist das ein Tagebucheintrag schreiben, so den Tag Revue passieren lassen? Ist das ein warmes Bad oder eine Dusche? Persönlich, ich mag die Dusche sehr gern und stelle mir dann auch immer so vor, ich wasche den Alltag ein bisschen von mir ab und lasse das hinter mir, bis hin zu Zähneputzen. All das kann Teil eines Rituals sein, das eben unserem Körper signalisiert, dass es jetzt auch Zeit ist, sich auf den Schlaf vorzubereiten, ja, kann dann eben einfach auch beim Einschlafen helfen. Ich glaube, auch da wäre ich einfach entspannt. Ich glaube, es ist gut, wenn man weiß, was für einen Teil eines Abendrituals sein kann. Aber man sollte einfach nicht in die Situation kommen, dass man sagt, oh, jetzt habe ich aber XYZ noch nicht gemacht und es ist schon so und so viel Uhr. Aber das muss ich doch noch machen, damit ich nachher gut einschlafen kann. Also auch da einfach eine entspannte Haltung gegenüber dem ganzen Thema bewahren.
Hört sich aber auch so ein bisschen so an, als ob Einschlafen auch Trainingssache ist. Also irgendwas, was man üben kann, ritualisieren kann. Ich habe mir zum Beispiel auch angewöhnt, ein bisschen früher ins Bett zu gehen, einfach weil ich gerade oft früh geweckt werde. Mhm. Und am Anfang ist mir das schon schwer gefallen, so um 10 schlafen zu gehen. Aber mittlerweile, wenn ich nicht unterwegs bin, werde ich oft um 10 müde. Ist das Zufall oder lässt sich sowas wirklich üben, wenn wir es nicht zu verkrampft angehen?
Jein. Also ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich in deinem Fall gar nicht so sehr mit dem Abendritual zusammenhängt, sondern unser Körper und insbesondere eben unsere innere Uhr liebt so Routinen. Wenn wir uns vorstellen, wie der Schlaf eigentlich reguliert wird, dann gibt es ja eben zwei Faktoren. Den einen Faktor, den kann man sich vorstellen wie so ein innerer Akku. Und der ist bei Menschen halt so programmiert oder bei den meisten Menschen, dass auf 16 Stunden Wachheit 8 Stunden Schlaf folgen. Wenn ich jetzt immer einen regelmäßigen Rhythmus behalte, also immer 16 Stunden wach bin, dann wird es natürlich fördern, dass dann auch 8 Stunden Schlaf folgen. Der zweite Faktor, der danach dazukommt, ist aber so die innere Uhr, also so eine in uns wohnende Präferenz für ein bestimmtes Schlaffenster. Es gibt die Eulen, die ein eher späteres Schlaffenster präferieren und die Lerchen, die gerne auch früh schlafen gehen und dann entsprechend auch früher aufstehen. Und wir haben also diese uns innewohnende Tendenz, die auch in weiten Teilen genetisch veranlagt ist. Aber wir haben auch einen gewissen Spielraum. Und diesen Spielraum, den können wir eben nutzen, wenn wir sehr regelmäßig zu einer gewissen Zeit ins Bett gehen, dass dann eben auch die innere Uhr sich darauf anpasst. Was man aber nicht machen kann, also man kann nicht aus einer extremen Nachteule eine extreme Lerche machen. Das geht nicht.
Wer eigentlich um 12 müde ist, wird nicht um 8 Uhr schlafen können.
Das ist dann umso schwerer.
Ist wahrscheinlich sogar eher kontraproduktiv, oder? Weil man dann nicht einschlafen kann und dann sich stresst. Und
genau, das ist tatsächlich auch, also so kann auch dann Insomnie entstehen. Also da gehen wir auch davon aus, dass es da Lernmechanismen gibt. Und wenn ich jemand bin, wo so das präferierte Schlaffenster eigentlich so um 0 Uhr beginnt und ich gehe dann irgendwie um 9 ins Bett, dann liege ich da eine Stunde oder anderthalb Stunden vielleicht im Bett rum, weil ich nicht einschlafen kann. Ich beginne zu grübeln, das macht das Einschlafen nochmal schwieriger. Ich döse vielleicht sogar mal weg, habe also schon einen Erholungseffekt, was es dann auch immer schwieriger macht, so richtig einzuschlafen. Und mittel- bis langfristig kann es sogar sein, dass eben dann das Bett nicht mehr mit Müdigkeit mit Erholung, mit Entspannung, mit Schlaf verknüpft ist, sondern mit Sorgen, mit Wachheit, vielleicht sogar mit so einer gewissen Wut auf den eigenen Körper, dass der jetzt nicht einschlafen kann. Das sind Lernmechanismen, die dann zu einer Insomnie führen können.
Aber das ist ja tatsächlich was, was auch einfach viele Menschen kennen. Ne? Dieses nachts wachliegen, dieses Grübeln und dann kann man stundenlang nicht einschlafen. Dann fängt man an, irgendwie den nächsten Tag zu planen, im Kopf To-Do-Listen abzuhaken. Was hilft denn bei so einem nächtlichen Grübeln? Was empfiehlst du da Leuten?
Ja, also es gibt eine Übung, die ich Patientinnen und Patienten immer gerne mitgebe und die ich auch selber immer wieder mache und die ich sehr effektiv finde. Und zwar stellt man sich da vor, man schaut in so einen blauen Himmel und es sind so, wie so im Sommer gibt es ja manchmal, sind so große Quellwolken. Und diese Wolken, die ziehen zum Horizont. Und jetzt so in meiner Vorstellung, jeder Gedanke, der kommt, den setze ich auf eine Wolke und lasse ihn davonziehen. Das heißt, ich akzeptiere, dass der Gedanke da ist, weil ich meine, das ist der Job meines Gehirns, also ich sollte ihm nicht böse sein, wenn es Gedanken produziert. Aber gleichzeitig erreiche ich auch, dass ich diesen Gedanken nicht festhalte, ihm nicht nachgehe. Denn wenn ich das machen würde, dann würde ja der nächste und der nächste und der nächste Gedanke kommen und dann ist man eben in diesem Gedankenkarussell, aus dem es dann schwer ist auszusteigen. Sondern wirklich die Idee ist, den Gedanken auf eine Wolke setzen und ihn davonziehen lassen. Kann manchmal auch die Atmung so ein bisschen mit einbeziehen und sich vorstellen, so mit jedem Ausatmen schubst man die Wolke dann auch an und lässt den Gedanken davonziehen.
Okay, ein bisschen Schäfchenzählen für Erwachsene.
Ja, wobei es gab eine Studie, die hat zum Beispiel Schäfchenzählen tatsächlich untersucht und die hat gefunden, Schäfchenzählen ist gar nicht so gut. Also Schäfchenzählen bindet einfach nicht genügend Aufmerksamkeit, ist nicht fordernd genug und lässt dadurch Raum, dass dann eben doch wieder andere Gedanken kommen.
Okay, also Gedankenwölkchen statt Schäfchen zählen. Wie verhindern wir denn wirklich auch dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal werde ich wirklich wütend. Also wenn man irgendwie so eine Nacht hat und man kann nicht schlafen und merkt, okay, jetzt ist es irgendwie schon 3.40 Uhr, in zwei Stunden klingelt der Wecker. Wie verhindern wir dann, uns zu sehr davon stressen zu lassen?
Also mein erster Tipp wäre, keine Uhr im Schlafzimmer zu haben. Diese Uhrzeit an sich und darüber zu wissen, dass eben in zwei Stunden der Wecker klingelt, das kann enormen Stress auslösen. Auch da gibt es eine Studie dazu. Und eigentlich ist es ja auch völlig egal, wie viel Uhr es ist, weil der Wecker wird so oder so klingeln. Und ich lade auch da immer gerne ein, das mal auszuprobieren, weil manchmal sagen dann auch Patientinnen und Patienten, boah nee, also das Nichtwissen, das wird mich stressen. Aber einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn man die Uhrzeit nicht kennt. Das Zweite, was ich absolut empfehlen würde, und das ist eine auch der Hauptstrategien, die wir in der Schlaftherapie dann anwenden, ist nicht im Bett liegen bleiben und sich quälen, sondern wenn man innerhalb von gefühlten 20 Minuten nicht wieder einschlafen kann, dann lieber aufstehen und was anderes machen, vielleicht sogar was, wo man das Gefühl hat, das tut einem eigentlich gut. Und erst dann wieder ins Bett gehen, wenn man das Gefühl hat, so jetzt habe ich das Gefühl, es könnte innerhalb von 20 Minuten funktionieren, dass ich einschlafe.
Okay, das ist auch wieder spannend, ne? Es sind die gefühlten 20 Minuten. Es geht nicht exakt um 20 Minuten, sondern so, wann fängt es an, mich zu doll zu nerven?
Ja. Und ich glaube, ich finde da eben auch diese Haltung ganz wichtig. Also manchmal passiert es, dass Menschen dann sagen, ja, boah, aber das stresst mich irgendwie total, wenn ich weiß, ich muss jetzt innerhalb von 20 Minuten einschlafen. Und dann sage ich immer, nee, es geht gar nicht darum, dass man das muss, sondern es geht mehr um so eine Haltung. Warum soll ich da jetzt 20 Minuten oder noch länger dann in dem Moment, warum soll ich jetzt hier rumliegen, grübeln, mich ärgern, vielleicht in eine schlechte Stimmung abrutschen, wenn ich eigentlich was tun könnte, was mir vielleicht Freude bereitet oder was mir gut tut. 20 Minuten, die kann man ganz gut wahrnehmen und dann steigt einfach die Gefahr, dass man döst oder sogar einschläft und wieder aufwacht und das aber gar nicht als Schlaf wahrnimmt. Und dann entsteht eben so etwas wie, letzte Nacht habe ich 2,5 Stunden gebraucht, um einzuschlafen. Das war ganz komisch. Mein Partner hat gesagt, ich hab schon geschnarcht, aber ich habe doch gar nicht geschlafen. Man nimmt es nicht als Schlaf wahr. Und das ist natürlich auch belastend.
Du hast jetzt eben auch schon gesagt, okay, keine Uhren im Schlafzimmer. Wie sieht denn eigentlich die perfekte Schlafumgebung aus?
ja, man sollte sich so ein bisschen seine eigene Schlafoase schaffen. Temperatur ist natürlich immer ein Faktor. Die Körpertemperatur sinkt in der Nacht ab und sie muss sogar absinken, damit wir gut einschlafen können. Und deshalb empfiehlt man häufig so eine Temperatur von vielleicht 16 bis 18 Grad, also ein bisschen kühler als die durchschnittliche Raumtemperatur am Tag, weil es einfach den Körper in diesem Abkühlen unterstützt. Dennoch sollten die Hände und die Füße warm sein, denn über die Hände und Füße können wir sehr gut Wärme abgeben. Das heißt, da können wir den Körper im Abkühlen unterstützen. Bedeutet auch für Frauen, die wie ich häufig unter kalten Händen und Füßen leiden oder auch für andere natürlich, vielleicht doch am Abend noch mal eine Wärmflasche nehmen oder ein warmes Fußbad machen oder auch Socken, Wollsocken anlassen im Bett. Eine gute Schlafumgebung sollte auch bedeuten, dass ich möglichst ungestört bin. Das heißt zum Beispiel, es sollten keine Tiere reinkommen können und mich dann wecken oder aufs Bett springen oder so. Es sollte dunkel sein und es sollte auch möglichst ruhig sein.
Und wie siehst du das mit den Smartphones, mit den Fernsehern? Ich habe immer das Gefühl, mich macht's müde. Deswegen gucke ich gerne was an vorm Einschlafen. In den letzten Jahren wird's immer häufiger die Empfehlung, kein Blaulicht vorm Schlafen gehen. Mhm. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, die meisten Laptops oder auch Handys haben natürlich heute so einen Nachtschichtmodus. Da werden so diese kurzwelligen Anteile, die manchmal auch als Blaulicht bezeichnet werden und eben in besonderem Maße der inneren Uhr signalisieren, hey, es ist Tag und Zeit, wach zu sein, die werden relativ effektiv rausgefiltert. Man sollte auch darauf achten, dass man das Display einfach dimmt. Auch das lässt sich ja am Handy, Tablet oder Laptop relativ leicht regulieren, sodass einfach auch insgesamt so die Lichtintensität noch mal reduziert wird. Das ist so das Thema Licht. Ich glaube, was natürlich auch relevant ist, ist, was tun wir denn mit dem Handy oder dem Laptop vor dem Schlafengehen? Und gerade beim Handy, und da muss ich leider auch aus eigener Erfahrung sprechen, ist es natürlich so, wenn man dann kurz vor dem Schlafengehen irgendwie nochmal so die Kanäle checkt, nochmal irgendwie auf Instagram geht, nochmal die Mails checkt und so weiter. Das kann einfach sehr schnell doch eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen. Dann sind 15, vielleicht 20 Minuten sogar vergangen. Und die fehlen einem natürlich am Morgen, weil der Wecker klingelt ja trotzdem immer zur gleichen Zeit. Generell auch vielleicht nochmal so in Anlehnung an die Schlafumgebung. Wer Probleme mit dem Schlafen hat, der sollte einfach das Bett nur zum Schlafen und miteinander schlafen nutzen, aber eben nicht für andere Aktivitäten.
Und du hast eben auch schon die Gadgets angesprochen, auch mit einer Smartwatch oder einem Smartphone können wir unseren Schlaf tracken. Inwiefern ist sowas eigentlich sinnvoll? Also die intensive Auseinandersetzung mit dem Schlaf zu Hause, wenn ich mich so viel damit beschäftige, das kann doch auch zum Stressfaktor werden.
Ja, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was du ansprichst. Was positiv daran ist, ist, dass diese Gadgets uns irgendwie einen Zugang zu etwas geben, zu dem wir ja sonst überhaupt keinen Zugang haben. Also sie ermöglichen uns einen Einblick in eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Und darüber können sie natürlich uns auch das Gefühl geben, dass eben der Schlaf etwas Wichtiges ist. Man kann zum Beispiel auch dann mit Freunden, die eben auch so ein Gadget benutzen, zum Beispiel drüber sprechen. Das könnte man sonst ja nicht. Das heißt, sie geben uns vielleicht so ein Gefühl von Wichtigkeit des Schlafs und das ist natürlich auch was, was wir als Schlafexpertinnen und Experten begrüßen. Gleichzeitig muss man aber sicher so ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht so in so dieses Optimieren kommt. Denn in dem Moment, wo mich vielleicht sogar mein eigener Schlaf stresst oder wo ich so sehr versuche, den Schlaf zu optimieren, dass dieses Protokoll, was ich da vielleicht dann durchlaufen muss, inklusive Abendritual und weiß ich nicht, dass das eben Stressfaktor wird, da kann es dann eben auch sich negativ auf den Schlaf auswirken.
Mhm. Wie gehen wir dann sinnvoll mit den Ergebnissen, mit den Erkenntnissen dieser Apps, dieser Gadgets um?
Ja, also ich glaube, was sie ganz gut können, ist, sie können uns sagen, wie viel Zeit wir im Bett verbracht haben. Wenn das eben unter 7 Stunden fällt, dann glaube ich, sollte man sich mal überlegen, wie man auf mehr Zeit im Bett oder auch auf mehr Schlaf kommt. Ich glaube, für Laien und Laien ist es aber sehr schwierig, dann mit so etwas wie, du hast so und so viel Prozent im Tiefschlaf verbracht oder so, da etwas damit anzufangen. Denn auch da gibt es natürlich eine Entwicklung über den Lauf des Lebens. Also jüngere Menschen haben mehr Tiefschlaf als ältere. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, ja, was mache ich denn dann mit der Info? Also die Apps geben ja dann keinen Tipp, was man tun könnte, um auf mehr Tiefschlaf zu kommen. bekommen, um so Tipps geben zu können. Da muss man dann wirklich sich den Schlaf des Einzelnen, der Einzelnen genau anschauen und vor allem auch verstehen, was da im Körper passiert.
Welche Verhaltensweisen versuchst du am Tag zu vermeiden, weil sie uns schaden könnten? Wir haben schon darüber gesprochen, was wir alles Gutes dafür tun können. Welche Dinge versuchst du nicht zu tun?
Ich glaube, es gibt eigentlich nichts, was ich wirklich vermeide. Ich glaube, auch da ist mir einfach eine entspannte Haltung gut. Ich trinke jetzt nicht unbedingt Kaffee noch um 19 Uhr, aber wenn ich irgendwie mega Lust auf Kaffee habe, dann würde ich wahrscheinlich auch das machen. Ich werde heute Abend auch Käsefondue essen und ich weiß, dass es meinen Schlaf auf jeden Fall beeinträchtigen wird. Aber ich werde zwei Freundinnen treffen und wir werden einen sehr schönen Abend haben und das ist es mir dann einfach wert.
Okay, also schweres, fettiges Essen mit Alkohol verfeinert ist auch mal okay.
Ja. Ist auch mal okay, genau.
Wovon hängt es denn eigentlich ab, ob wir morgens dann auch gut aus dem Bett kommen? Ist es wirklich der ausreichende Schlaf oder hat das noch andere Faktoren, die damit reinspielen?
Es ist einerseits ausreichender Schlaf, aber es ist auch wieder unsere innere Uhr. Wenn wir aufstehen, obwohl unsere innere Uhr noch vollkommen auf Nacht steht, dann wird es uns einfach schwerer fallen, morgens direkt mit einem Hey, hier bin ich zu starten. Im Gegensatz dazu, wenn wir eben morgens zu einer Zeit aufstehen, wo auch unsere innere Uhr schon auf Tag steht, dann fällt uns das deutlich leichter. Da kommt uns natürlich auch manchmal die Gesellschaft und ihre Rhythmen etwas in die Quere. Kann man wiederum mit Tageslicht arbeiten, also wenn einem das Aufstehen am Morgen sehr schwer fällt, dann vielleicht doch eine Tageslichtlampe benutzen und so gleich ein starkes Wachsignal setzen, um dann auch besser in den Tag zu starten.
Genau, weil wenn ich jeden Tag meinen Wecker stelle, hat das ja wenig mit einer inneren Uhr zu tun. Eben. Insofern wäre ja eigentlich sowas wie Gleitzeit sinnvoll, wenn es darum geht, dass wir alle besser wach werden am Morgen, oder?
Absolut. Und natürlich gibt es da einfach große Unterschiede auch zwischen Menschen. Aber was man sagen muss, ist, dass die meisten von uns eher so ein bisschen so eine Eulentendenz haben. Also ein Arbeitsbeginn um 8 oder 8:30 bedeutet, wenn ich vielleicht noch pendeln muss, dass ich zwischen 6 und 6:30 aufstehen muss. Und das ist für die meisten Menschen zu früh. Denn wenn wir auch zurückrechnen, bedeutet aufstehen um 6, wenn ich auf 8 Stunden Schlaf kommen möchte, dann muss ich um 10 am Abend schlafen. Und das ist tatsächlich für die meisten Menschen eher früh.
Das Problem ist, dass die meisten Menschen auch gerne um 17 Uhr Feierabend machen.
Und ja.
Das spielt genau, dann auch also damit rein, oder?
Da muss man halt in einen sauren Apfel muss man beißen.
Ja, gegen diesen gesellschaftlichen Rhythmus können wir jetzt nicht wirklich angehen. Du hast schon die Tageslichtlampe angedeutet. Was würdest du Menschen, die schwer aus dem Bett kommen, sonst noch empfehlen?
Also wenn man, wie ich manchmal, nicht so die Motivation aufbringen kann, so irgendwie aufzustehen und das Bett einfach zu gemütlich ist, dann kann auch ein Morgenritual helfen, dass ich zum Beispiel mir ein leckeres Frühstück vorbereite oder zubereite morgens, dass ich mich auf meine morgendliche Radiosendung, die ich vielleicht im Bad höre, freue. Also auch da können Rituale eben so den Start in den Tag erleichtern.
Früher habe ich leidenschaftlich gesnoost. Also ich habe meinen Wecker jeden Tag eine halbe Stunde früher gestellt und ich glaube, dann hat er so alle 7 Minuten wieder geklingelt und ich habe ihn dann wieder ausgemacht und weitergepennt. Ist das hilfreich oder eher ein Problem? Also letztlich habe ich mir ja damit ja auch schon eine halbe Stunde Schlaf geklaut.
Nee, da gab es letztes Jahr, kam eine Studie dazu raus, die wirklich im Schlaflabor auch mal das Snoosen untersucht hat. Und die hat, kann ich dich beruhigen, die hat gefunden, dass selbst Leute, die eben so eine halbe Stunde dann snoosen, die schlafen in dieser halben Stunde noch ziemlich viel. Das waren über 20 Minuten, die noch geschlafen wurde. Das heißt, auch man verliert eigentlich relativ wenig Schlaf. Und die Schlussfolgerung der Autorinnen und Autoren war, dass das Snoosen, also wenn man jetzt zu denen gehört, die das gerne machen, dann könnte das auch eine Strategie sein, um sich so ein bisschen an das endgültige Aufstehen und Aufwachen heranzutasten, so ein bisschen einen sanfteren Übergang zu ermöglichen und damit eben auch einen vielleicht besseren Start in den Tag zu ermöglichen.
Auch da wieder, ne? Was passt zu mir? Wie fühle ich mich wohler, ausgeruhter? Beides ist in Ordnung. Kickstart in den Tag, gleich Morgensport oder halt einfach mal eine halbe Stunde rumdösen.
Genau.
Es gibt ja so Begriffe wie Wintermüdigkeit, Frühjahrsmüdigkeit. Inwiefern verändert sich denn das auch im Laufe des Jahres, ob wir mehr Schlaf brauchen oder generell sich unser Schlafrhythmus verändert?
Also der Schlaf verändert sich im Laufe des Jahres und es ist so, dass wir eben in den Wintermonaten tendenziell ein bisschen mehr schlafen. Das wird häufig berichtet. In manchen Studien findet man das auch mit objektiven Maßen, dass Menschen mehr Zeit zum Beispiel im Bett verbringen im Winter. Ganz spannend auch zu diesem Begriff Frühjahrsmüdigkeit. Wenn man da internationale Kollegen Kolleginnen und Kollegen mal fragt, das scheint so ein Phänomen zu sein, was sich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum hält. Aber es gibt bisher keine Studie dazu, die wirklich so die Müdigkeit oder vielleicht was man auch mit Fatigue beschreiben würde, die das im Jahresverlauf untersucht hätte.
Gerade wenn irgendwie eine Nacht unruhig war oder wir vielleicht auch Schichtdienst hatten, fallen uns ja echt wirklich so fast die Augen zu. Was ist eine sinnvolle Möglichkeit, um Schlaf nachzuholen?
Also wenn es jetzt so irgendwie so eine Nacht ist, die einfach mal unruhig ist und wir uns am nächsten Tag nicht so gut fühlen, dann ist, glaube ich, ein Powernap eine total adäquate Strategie. Man sollte das nicht langfristig machen, um mangelnden Schlaf in der Nacht nachzuholen. Es kann auch eben sowas wie eine Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörung, ein bisschen manifestieren, wenn man dann stattdessen eben am Tag schläft.
Weil wir uns dann wieder Schlafdruck für die Nacht klauen oder was ist
genau,
da?
Genau, weil das eben Schlafdruck für die Nacht klaut. Der Schlafdruck, also dieses Gefühl, der Akku ist leer, da muss man sagen, das ist eigentlich das stärkste Schlafmittel, das unser Körper so hat. Und insofern nehmen wir ihm einfach ein bisschen von dem Schlafmittel, das er über den Tag oder im Tagesverlauf einfach natürlich aufbaut. Was man aber auch sagen muss und was ich sehr spannend finde, ist, dass der Körper auch selbst dann, wenn eine Nacht kurz war, in der darauf folgenden Nacht Schlaf mehr oder weniger selbstständig nachholt. Wir schlafen dann ein bisschen tiefer oder wir könnten auch sagen, wir schlafen dann ein bisschen intensiver. Und das macht unser Körper ganz von alleine und sorgt eben so dafür, dass wir auch nicht jede verlorene Minute dann nachher 1:1 nachholen müssen.
Also er muss gar nicht länger werden, der Schlaf in der folgenden Nacht, sondern einfach intensiver. Wenn du gesagt hast, okay, das kann auch so eine Schlafstörung manifestieren, ist also an sich keine sinnvolle Idee für Erwachsene, einen regelmäßigen Mittagsschlaf zu machen.
Bei gesunden Schläferinnen und Schläfern hätte ich da überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ich würde einfach ein bisschen zur Vorsicht raten, wenn man Schlafprobleme oder sogar eine Schlafstörung hat, dann ist es einfach sinnvoll, sich auch zu sagen, hey, ich halte den Tag durch und helfe aber damit auch meinem Körper eben das Maximum an innerem Schlafmittel, eben also Schlafdruck, aufzubauen. Und dadurch, dass ich dann eben am Tag ohne Powernap durchhalte, leiste ich irgendwie einem Schlaf in der darauf folgenden Nacht eigentlich schon Vorschub. Also ich tue eigentlich meinem Schlaf in der darauf folgenden Nacht etwas Gutes, auch wenn es natürlich manchmal hart ist und einfach erfordert, die Zähne zusammenzubeißen.
Wie lang muss so ein Powernap sein, damit er eine Wirkung hat und wie lang darf er sein? Weil wenn es zu lang ist, hast du ja gesagt, dann wird es in der folgenden Nacht schwieriger.
Also man sollte natürlich schon irgendwie kurz mal einschlafen, also zumindest so ein Leichtschlafstadium erreichen. Ich würde einfach empfehlen, nicht länger als 30 Minuten und möglichst früh am Nachmittag, weil dann hat man natürlich auch genügend Zeit, um wieder ausreichend Schlafdruck aufzubauen, bis man dann am Abend ins Bett geht.
Also dann vielleicht abschließend, wie bekommen wir es am besten hin, für ausreichend Schlaf zu sorgen, ohne dabei zu verkrampfen? Was sind so vielleicht der Tipp, den wir möglichst alle beherzigen sollten?
Ich glaube, an erster Stelle muss einfach stehen, dass wir erkennen, unser Schlaf ist wichtig. Schlafen und Wachheit sind zwei Seiten ein und derselben Medaille und wir brauchen beides in ausreichender Qualität und Quantität, damit es jeweils andere funktionieren kann. Und daraus folgt eben auch, dass wir unserem Schlaf eine gewisse Priorität im Leben einräumen sollten. Und wenn wir ihm die zugestehen, dann kommen wir vielleicht auch relativ leicht schon mal zu mehr Schlaf.
Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
Ja, danke dir.
Den Schlaf als was Wichtiges zu betrachten, aber das Thema trotzdem entspannt anzugehen, wenn die Nächte mal wieder kürzer sind, es fällt mir gar nicht so leicht, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Genau wie Christines Tipp, das Tageslicht zu nutzen, um abends besser einschlafen zu können. Viele weitere Anregungen und Infos zum heutigen Thema gibt sie jede Woche im Podcast über Schlafen vom Deutschlandfunk. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wobei, wünscht ihr euch noch Hilfe? Wofür braucht ihr einfach mal neue Ideen? Schreibt es mir gern an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcasts zuhört, lasst uns gern eine Bewertung da. Dort könnt ihr Smarter Leben auch kostenlos abonnieren und so verpasst ihr keine Folge. Dank geht an Marc Glücks, Anja Schäublin und Olaf Häuser, die mich diesmal unterstützt haben. Und unsere Musik kommt von Above Zero. So, und das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.